Wir fahren fort in unserer Reihe, wo wir nur einzelne Worte betrachten, die uns ermutigen sollen, Gott mehr zu glauben, ihm mehr zuzutrauen und mehr von ihm zu erwarten. Heute Gottes Treue auch in kleinen Dingen. Hebräer 13, Vers 5. Das sind fast immer Worte, über die man sonst selten predigt. Seid nicht geldgierig und begnügt euch mit dem, was ihr habt. Denn er selbst hat gesagt, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Herr, mach du uns ruhig in der Unruhe unseres Lebens. Amen. Wenn man sie so ansieht, dann sieht man es ihnen auch noch im Gesicht ab, wie schwer sie es haben, auch in ihrem Beruf und unter den täglichen Sorgen. Wir haben heute einen Ruhetag mitten in der Hektik unseres Lebens. Wenn man sich vorstellt, wo wären wir jetzt, wenn es normaler Werktag wäre um diese Zeit, da würde es schon um uns herum stürmen, wir wären vielleicht sogar je nach unserer Natur nervös und gehetzt und gejagt. Ich will Sie fragen, erleben Sie Gottes Wundermacht mitten in Ihrem Geschäftsleben, mitten im Alltag? Unser Gott versteckt sich nicht. Und so wie wir ihm jetzt unsere Loblieder singen können, ihm danken und ihn anbeten, warum geht das nicht mitten in der Hetze des Werktags? An was liegt das denn? Ach ja, ich weiß, Sie sagen, wir sind so gescheucht, da klingelt das Telefon, da kommt einer um der andere, ich kann kaum drüber nachdenken, da sind schwierige Entscheidungen zu fällen, ich kann kaum meinen Kopf bei der Sache richtig behalten, wie soll ich da mir bewusst sein, dass Gott da ist, der mir hilft und der mich trägt? Ich möchte Sie bitten, heute mit diesem Gottesdienst, dass Sie Ihr ganzes alltägliche Leben in einer neuen Weise auf die Gegenwart Gottes hinleben. Anders können Sie den Sturm, in dem Sie stehen, gar nicht bestehen. Das ist auch mein erster Punkt, Gottes, die große Ruhe mitten im Sturm unserer Tage. Wenn wir jetzt erzählen könnten von den Spannungen, in denen wir stehen, wie wir hin und her geschoben sind, wie wir oft gar nicht wissen, was richtig ist in den Entscheidungen des Tages, fragen wir, wo ist denn da die Ruhe, die große Ruhe? Aber dieses Wort Gottes weist uns darauf hin. Es fällt auf, dass im Bibelwort nicht von den großen Bedrohungen der Unruhe um uns her gesprochen wird. Das wird in der Bibel nie so wichtig genommen. Da wird immer wieder der Finger darauf gelegt, dass die Unruhe aus uns selber herauskommt. Wir reden uns oft damit heraus und sagen, wir sind in solche Umstände hineingestellt, da wird es so schwierig, wo ich bin, da sind die Menschen, die so viel von mir verlangen. Nein, die schwierigste Not kommt von innen heraus. Genauso wie Jesus auch im Blick auf die Unreinheit gesagt hat. Nicht das, was von außen in uns eindringt, nicht die Bilder, die wir täglich sehen, verunreinigen uns, sondern das, was unser Herz mit diesen Bildern macht, das, was von innen heraus kommt. So ist auch nicht die große Anforderung, in der wir stehen und die viele Arbeit so belastend, sondern dass wir selber nicht das feste Herz haben. Um das geht es in diesem letzten Kapitel des Hebräerbriefs. Es ist eine kostbare und wertvolle Sache, wenn das Herz fest wird. Aber was ist denn da so mitten in den stürmischen Umtrieben unseres Berufs so notvoll? Die Geldgier. Ich weiß nicht, wann ich in den letzten 10 Jahren über die Geldgier gepredigt habe. Und es hat sich nun ergeben, dass das heute auf den Bußtag fällt. Wir werden sagen, Geldgier in meinem Leben spielt das doch keine Rolle. Geldgier, das sehen wir an anderen. Aber Jesus hat so viel Worte darauf verwendet, dass in den Herzen aller Menschen eine unersättliche Gier nach Geld sich findet. Sie wären der erste Mensch, der von dieser Gier nicht befallen wäre. Und das Schlimme ist ja, dass wir in dieser Gier keine Befriedigung finden. Die ist ohne Ende. Je mehr man hat, je mehr man will. Das äußert sich in unserer Berufsentscheidung, bei vielen tagtäglichen Entscheidungen. Unsere Berufsarbeit wäre ganz anders durchzuführen und durchzustehen, wenn wir im Innersten unseres Herzens von allen Verlockungen, die sich mit dem Geld uns anbieten, frei wären. Wir könnten manchmal unsere Arbeit geruhsamer angehen, in einer viel größeren Gelassenheit, weil wir wissen, nicht ich muss das jetzt bis zum Ende durchreißen, nicht ich muss dafür sorgen, dass es gelingen kann, sondern alles, was ich arbeite, hängt vom Segen Gottes ab. Es war ein Beispiel aus dem engsten Jünger- und Freundeskreis Jesu, dass einer der Getreuen sogar über das Geld so weit geführt werden konnte, dass er seinen Herrn verraten hat. Und wenn wir nachforschen würden, warum viele Menschen in ihrem Glaubensleben müde geworden sind und zum Schluss abgefallen sind, wir würden immer wieder darauf stoßen, dass es die Sorgen des täglichen Lebens waren, die Menschen gefesselt haben. Und auch in dem Gleichnis, wo Jesus von der Saat spricht, die ausgestreut wird, da spricht Jesus davon, dass selbst viel Wort Gottes, das in unsere Herzen ausgestreut wird, gar nicht aufgehen kann und nicht Frucht trägt, weil die Sorgen des täglichen Lebens und diese Sucht, immer noch mehr zu wollen und sich noch mehr einzusetzen und noch mehr herauszuholen aus unserem kurzen Leben, das Wachsen und Keimen dieses Wortes Gottes verhindert. Wenn Sie einmal die großen Männer der Bibel daraufhin anschauen, dann werden Sie feststellen, dass die großen Glaubenszeugen an dieser Stelle frei waren. Es ist gut, dass von Abraham erzählt wird, nicht nur, dass er Gott vertraut hat, sondern dass er in wesentlichen Versuchungsstunden seines Lebens frei war und nicht gedacht hat, Mensch, da kannst du etwas herausholen. Vielleicht verbrämen wir es manchmal noch und sagen, ich will es ja nicht für mich, ich will es ja fürs Reich Gottes nur holen, aber das sollten wir lieber lassen. Gott gehört Silber und Gold. Und er will, dass wir auch heute in einer Zeit, wo man in kurzen Lebensjahren viel Geld machen kann, dass wir frei sind von der Versuchung der Möglichkeiten, das Geld mit sich bringen. Wie war das bei Abraham, als er damals den Krieg geführt hat, um seinen Bruder Lot zu befreien? Und dann ist er den Königen nachgeeilt und hat sie dort überfallen, wo sie schon in der Siegesfeier waren. Und als der König von Sodom, genau der König dieser unheimlichen Stadt, dem Abraham anbot, er soll doch einen ganzen Teil der Beute sich nehmen, da hat Abraham nur gelacht und sagte, keinen Schuhriemen, auf Schwäbisch keinen Schuhbändel will ich haben von deiner Beute, das brauche ich nicht. Ich will nur das haben, was Gott mir in die Hände legt. Wäre ihr Leben nicht in den zurückliegenden Jahren anders gelaufen und ruhiger und friedevoller, wenn sie manchen Weg nicht gegangen wären, denn sie gemeint haben, sie müssten auch das Letzte noch herausholen. Ich weiß nicht, ob ein Segen darauf liegt, wenn sie das tun. Wir haben von Abraham es noch einmal erzählt, als er eine Grabstätte für seine Frau gesucht hat, die Höhle Makpela. Und dann haben die Hethiter ihn tüchtig übers Ohr gehauen. Sie haben ihm einen Kaufpreis abverlangt, der damals überhaupt keine Relation hatte. Und Abraham hat wortlos gezahlt. Christen brauchen nicht feilschen, auch wenn sie hier und da ein paar Pfennig mehr drauflegen müssen. Bei unserem Herrn zählt der Segen. Nicht, dass Sie denken, heute geht es nicht um das Opfer, das wir einlegen. Ich leide darunter, wie oft auch christliche Kreise, Gruppen und Werken dem Sog der Geldgier erlegen sind. Und es war bezeichnenderweise der Mann, der die größte evangelische Missionsorganisation aller Zeiten auf die Füße gestellt hat, Hudson Taylor, der sich verpflichtet hat, nie um Geld zu bitten, außer im Gebet bei Gott. Die große China-Inlandmission hat nie einen Aufruf für Geldspenden erlassen, weil sie wussten, das kann nur von der segnenden Hand Gottes kommen. Und das gibt uns eine Ruhe mitten in der Hektik unseres Lebens. Bußtag heißt nicht, dass wir heute da sitzen und sagen, ach, nun wollen wir trauern über unser Leben, sondern dass wir eine Umkehr beginnen, so neu anfangen und den segnenden Herrn erkennen, der uns Ruhe geben will, auch in den Stürmen unseres Lebens. Begnügt euch mit dem, was ihr habt. Eine Frucht des Glaubens muss es sein, dass man sagen kann, danke Herr, und das ist genug für mich, und damit will ich auskommen. Mehr braucht es nicht, mehr will ich nicht haben. Seid nicht geldgierig. Mit der Geldgier ist es wie mit einem Reiter, der schwingt sich auf einen schönen Hengst und sagt, ich will heute Morgen ausreiten. Ich weiß nicht, ob wir Reiter unter uns haben, die können es uns jetzt noch besser erklären. Dann freuen sie sich auf einen schönen Ausritt und sagen, ich will das genießen. Und ehe sie sich versehen, merken sie, dass sie einen ganz feurigen Hengst gefangen haben. Und der reitet plötzlich, ja, der dampft plötzlich los. Der springt über Hecken und Zäune und der Reiter hat seine liebe Mühe und will ihn stoppen. Und er merkt, das Pferd ist scheu. Er kriegt's nicht mehr unter seine Gewalt. Geldgier, das findet sich in uns. Das ist nicht von außen in unser Leben hineinkommen. Das ist nicht unsere Zeit, in der wir sind. Das war zu allen Zeiten die Not, dass die Sucht nach Geld, nach äußeren Sicherungen, nach mehr haben wollen, wie ein scheues Pferd den Reiter mit sich zieht. Und keiner kann das zügeln, wenn nicht der Herr Jesus Christus in unserem Leben selbst uns frei macht von der Sucht nach Geld. Und wir erkennen, dass dahinter Unglaube, ja Versündigung gegen unseren Herrn steht. Das Zweite, was uns dieses Wort sagt, ist, die Treue Gottes ist festgeschrieben. Die Geldgier ist darum so schlimm, weil sie uns vom Unglauben her immer wieder verlockt. Sie sagt, du musst doch vorsorgen für dein Leben. Du schaffst es sonst nicht, du kommst um. Und dann sagt hier dieses Wort im Hebräerbrief. Gott selbst hat es doch dir gesagt, dass er dich nicht verlassen kann und dich nicht versäumen will. Wir haben schon interessante Erfahrungen in unserem Gemeindeleben gemacht mit Leuten, die in großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten waren. Und einige von ihnen waren vielleicht dabei, wie es vor Jahren drüben im großen Saal unseres Gemeindehauses ein großer Steuerberater mit 20 Angestellten erzählt hat, wie er das waren fast 2 Jahre lang, in einem Konkurs durchlitten hat, in dem er persönlich haftender Gesellschafter war um eine große Wohnbaugesellschaft. Und wo es um Millionen ging und wo ihm nichts mehr übrig geblieben wäre. Und keiner der Anwälte, die hier mit dem Konkurs befasst waren, hat noch eine Chance gesehen, dass es abgewendet werden kann. Und wir hatten damals eine Freizeit mit Gott rechnen wie mit Zahlen. Dieser Mann konnte nicht teilnehmen, weil er sich geärgert hat, weil er gesagt hat, Glauben ist Glaube und Rechnen ist Rechnen. Ich kann nicht solche Dinge machen, dass ich glaube, Gott könne hier in solchen verfahrenen wirtschaftlichen Situationen seine Macht erweisen. Aber das steht hier. Gott hat es selbst gesagt. Und es ist geschrieben. Ich bin immer wieder froh, dass wir uns doch auf die Bibel zurückziehen können und sagen, das steht eben da und Gottes Wort fällt nicht hin. Woran soll ich mich denn sonst halten können? Wenn mir es Menschen zusagen, wie soll ich mich darauf verlassen können? Wenn es Gott sagt und mir bestätigt und noch einmal versichert und sagt, du kannst dich darauf verlassen. Es ist von der Seite Gottes her eindeutig fest. Nicht nur, dass er es mit dem Wort bestätigt, sondern das hat Jesus unterstrichen mit dem Opfer seines Lebens. Da können Sie sich jetzt nicht hinausreden und sagen, ich bin zu schuldig, ich bin zu schlecht. Ich war Gott zu untreu. Das hat Jesus auch den Untreuen, sogar denen, die sich Gott gegenüber als Verbrecher benommen haben. Das ist doch unsere Situation. Bestätigt. Er kann dich nicht verlassen noch versäumen. Gott lässt dich nicht los. Er will dich versorgen. Und mir ist gerade das Kreuz Jesu immer wieder der Zuspruch, dass ich es wissen kann, auch dort, wo ich mich mitten in den wirtschaftlichen Sorgen meines Lebens verlassen und verkommen weiß. Weiß es, niemand ist mehr da. Niemand kann jetzt mehr für dich eintreten. Er wird für dich sorgen. Wir haben das auch mit unserer Gemeinde erlebt. Vor Jahren hatten wir große Nöte um all die Aufgaben, die wir damals durchführen wollten, und wir wissen nicht, wie das werden soll. Es war auch von uns damals ein kleiner Glaubensschritt, wenn wir gesagt haben, wir wollen dennoch die Opfer unserer Gemeinde vornehmlich für die Nöte der Welt und für die Missionsarbeit freigeben und nicht für die dringenden Aufgaben, die wir selber haben. Weil wir darauf vertrauen wollten, der Herr lebt und steht zu seinem Wort. Das ist nicht nur von Gott geschrieben, sondern das haben andere erfahren. Da war ein Jakob, der in der Wüste lag, als er geflohen war vor dem Hass seines Bruders Esau und er nicht wusste, wo er hingehen sollte. Er hatte nur den Stein, auf den er sich legte. Und dann hat Gott zu ihm genau wieder dieses Wort gesagt. Ich will mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen. Obwohl ja der Jakob so viel Schuld auf sich geladen hatte. Gott hat sich an ihn gebunden und es ihm wieder bestätigt. Und das steht fest, die Treue Gottes ist so fest, dass sie ihr trauen können. Und dann ist dieser Jakob hinübergegangen in das fremde Land und hat es erlebt in vielen kleinen Schritten, in kleinen Türen, die sich ihm immer wieder geöffnet haben. Und als er dann später zurückzog mit den großen Viehherden, dann hat er gesagt, ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und Treue, die der Herr an mir getan hat. Das ist ja eine Erkenntnis, die man auch im Rückblick auf sein eigenes Leben nur haben kann. Dann ist dieses Wort von Josua gesprochen worden. Und zu Josua, als er durch den Jordan hindurchgehen musste, es war ihm Angst und Bang, er sah die Mauern Jerichos drüben. Er hätte gelacht, wenn ihm Gott da gesagt hätte, dass er mit Trompetenschall die Mauern zum Einsturz bringen würde. Aber Gott stand zu diesem Wort und Gott hat ihm das gezeigt. Gottes Treue ist festgeschrieben. Noch ein drittes. Jetzt ist eine mutige Entscheidung nötig. Das ist schlimm mit dem Missverständnis von Buße, auch in dem Wortsinn, wie wir es heute gebrauchen, Bußgeldbescheide und Bußgeldkatalog, das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Darum ist das Wort, das Jesus in seiner Predigt für Buße brauchte, im griechischen Ursinn viel klarer für uns heute. Kehrt um, bekehrt euch. Jetzt ist eine Wendung nötig. Wir sollen einen falschen Weg verlassen und den neuen Weg wählen. Da wird erzählt von Menschen, die verzichtet haben. In der Bibel steht viel davon, von Menschen, die um des Geldes willen vom Geld frei waren. Ein Elia, dem der Naeman säckeweiß Gold und Silber anbietet und Feuerkleider. Und er sagt, nee, kein bisschen will ich, kein Pfennig will ich davon haben. Nimm du wieder deinen Krust mit, ich brauche das nicht. Warum war er so frei? Weil er nichts haben wollte, auf dem nicht der Segen Gottes lag. Sein Blick, seine Gedanken waren frei davon. Wie würde ihr Leben befreit werden, wenn sie diesen Blick nicht mehr hätten? Nun wird einer schon unruhig werden und sagen, du hast es leichter, am Monatsersten steht dein Gehalt da, schließlich lebst du von unseren Kosten und von unseren Steuern. Aber ein Freiberuflicher, der heute sich seiner Arbeit stellt, der muss ganz anders kämpfen. Sie haben recht, dass ein Geschäftsmann sehr genau kalkulieren und rechnen muss. Und er muss sich beschäftigen, wie er sein Geschäft auch ausweitet, wie er das für die heutige Zeit so machen kann, dass er auch seiner Verantwortung für seinen Mitarbeiter gerecht wird. Er kann ja nicht einfach bloß die Hände falten und in den Schoß legen und nichts mehr tun, aber es ist ein ganz schmaler Grat. Der Grat ist so schmal wie die Scheide einer Rasierklinge. Zwischen Haushalterschaft und treuer Verwaltung der Güter Gottes. Die man dort tut, an rechten Verwaltung, auf der anderen Seite, wo sie abkippen können in Geiz, Neid und auf der anderen Seite in Untätigsein. Sie oben diese eine Linie finden, wo sie wirklich vor Gott in reinem Gewissen sagen können, Herr, ich habe es nicht getan für mich. Und ich habe nicht mehr gesucht als das, was du mir gegeben hast. Und ich kann mir genügen lassen jetzt an dem, das ich habe. Und ein anderer Einwand wird kommen, dass einer sagt, du sagst das hier, für uns ist das nicht schwierig, aber was ist denn dort, wo Menschen heute hungern und wo sie Not leiden, ist das nicht wie zynisch, was du sagst, lass dir genügen an dem, was du hast. Und hier möchte ich Sie daran erinnern, was auch drüben im großen Saal einst Ernst Vater, Leiter der Liebenzeller Mission, uns erzählt hat, dass er aus einem völlig unkirchlichen Hause zum Glauben kam, als junger 18-Jähriger im Hungerlager der Kriegsgefangenschaft. Dort war ein Christ, der die Schnitte Brot ihm gegeben hat und gesagt hat, du brauchst nötiger als ich. Die Tagesration. Da war einer, der sich im Hunger noch genügen lassen konnte. Und Ernst Vater ist darüber zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Und darum ist das kein Spruch. Ich denke, dass es eben doch heute nicht nur ein Thema war, wo Sie sagen, es hat mich nicht erbaut, sondern ein Thema, das uns zur Umkehr führt, das uns zum Umdenken nötigt in der Verwaltung unserer irdischen Güter und unseres Besitzes. Sie müssen wissen, welchen Weg der Herr mit Ihnen geht. Ein Mose hat sich in jungen Jahren entschieden, er wollte nicht mehr Sohn der Tochter Pharaos heißen, obwohl ihn damals die Schätze Ägyptens offen standen. Er wollte viel lieber mit dem Volk Gottes Ungemach leiten. Wir reden heute viel von Sünden, die uns bedrohen und uns gefährden. Wir reden unseren jungen Leuten gegenüber viel von den sexuellen Nöten unserer Zeit und von großen Verwirrungen in dem Raum der Gebote Gottes. Wir hören erstaunlich wenig, auch bei den Bekenntnissen unserer Schuld, dass wir es aussprechen, Herr, ich war gefangen in Geiz und Neid und Habsucht. Und wir wollen das lernen, wenn wir Bekehrung sagen, dass der Herr uns ganz frei machen will. So wie er uns reine Gedanken geben will, so will er unser Herz frei machen von dem Suchen nach irdischen Sicherheiten und irdischen Erfüllungen. Dann kann es sein, dass man nicht die letzte Stufe einer Karriere erklimmen muss. Es kann sein, dass man hier und da auch auf etwas verzichtet, was andere uns anbieten. Unsere Freunde haben ein genaues Gespür davon, dass sie oft sagen können, Christen sind noch schlimmer mit dem Geld als andere. Es geht um eine Umkehr bei ihnen, ob sie frei werden. Und wie hat Jesus von diesem Thema gesprochen? Als er an die Vögel erinnerte unter dem Himmel. Die Haushalterschaft ist ihnen geboten über die Güter dieser Welt, dass sie sie verwalten, aber sie kennen genau den Unterschied. Und das wird ihnen Gott zeigen, wo die Habsucht anfängt und der Neid und der Geiz und das eben nicht genügen lassen können an dem, das man hat. Hat Jesus von den Vögeln gesprochen, hat gesagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Sucht vor allem, dass ihr die Hand Gottes ergreift, die euch hält, dann wird euch das Übrige alles zufallen. Denn da steht es doch wieder, ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Das gilt ihnen in allen ihren Verpflichtungen, in denen sie stehen. Gott will sie nicht verlassen. Wenn sie ihr Kontobüchlein führen und wenn sie in einer Prüfung sitzen, Gott will sie nicht verlassen. Und sie können es aus seiner Hand nehmen, wie er es auch geschehen lässt. Und er bahnt ihnen den Weg weiter, auch wenn es in ihrem Leben überraschende und oft auch erschütternde Enttäuschungen gibt, die sie mutlos machen, wo sie sagen, jetzt ist mein Weg abgebrochen. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Gott lügt sie nicht an. Ihm können sie trauen, er betrügt sie nicht. Er will sie es erfahren lassen. Sie können es nicht messen am Erfolg, sondern sie können es nur ermessen einmal im Rückblick auf diese Jahre, die ihnen heute so Sorge machen, dass sie sagen, ich bin es nicht wert aller Barmherzigkeit und Treue, die der Herr an mir getan hat. Er sagt es ihnen als eine Verpflichtung und will sie darin bestätigen. Er sagt es selbst, ich will dich, und hier dürfen Sie Ihren Namen einsetzen, ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Amen.